Auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag, der 12. Oktober 2013, ein Tag der Achtsamkeit in Johanneskirchen. Mein Thema ist heute Versöhnung. Unser liebevoller und weiser Lehrer Thich Nhat Hanh hat in vielen seiner Bücher als Thema Versöhnung. Ich möchte nur einige nennen, die ich in Vorbereitung auf diesen Vortrag noch einmal gelesen habe. Versöhnung beginnt im Herzen, Versöhnung mit dem inneren Kind, innerer Friede, äußerer Friede, friedlich miteinander leben. Aber in fast all seinen Büchern ist es für Thay ein sehr wichtiges Thema. Die Versöhnung mit uns selbst und mit anderen. Und jeder Einzelne von uns hat die Kraft der Versöhnung in sich. Und als wir vor einiger Zeit in München in der Montagssangha das Buch Versöhnung mit dem inneren Kind gelesen haben und bei dem anschließenden Austausch habe ich gemerkt, dass es für viele Menschen sehr, sehr schwer ist, sich selbst zu lieben, sich anzunehmen, so wie wir sind. Wir sehen immer zuerst die negativen und unheilsamen Eigenschaften, die wir an uns entdecken und übersehen dabei, dass wir so viele positive und heilsame Eigenschaften auch in uns tragen. Vielleicht hat man uns schon als Kind gesagt, wir sollten nicht so egoistisch sein und wir dachten, wir dürfen und sollen uns selbst nicht lieben. Aber das ist ein grundlegender Irrtum. Sich selbst zu lieben bedeutet etwas ganz anderes als egoistisch zu sein oder ständig um sich zu kreisen. Und ich möchte heute noch einmal, ich habe es schon sehr oft getan, das Gatha aus Thays Buch Sei liebevoll umarmt zitieren. Ich habe es auch heute wieder ausgedruckt, mitgebracht und sollte es wirklich jemand geben, der es noch nicht haben sollte, draußen auf dem Schreibtisch liegen die Exemplare, der kann es gerne mitnehmen. Du bist wundervoll, so wie du bist. Versuche nicht, jemand anderes zu sein. Das, wonach du suchst, ist bereits da, in dir. Es liegt nicht außerhalb deiner selbst. Du bist bereits, was du werden möchtest. Und du bist wundervoll, so wie du bist. Du musst daher nicht in die Zukunft gehen, um zu werden, was du sein willst. Alles, wonach du suchst, ist schon da, im Hier und Jetzt. Sogar das Königreich Gottes. Deine Erleuchtung liegt genau hier. Und das wahre Tor zur Befreiung ist Absichtslosigkeit. Und mein Kommentar dazu ist immer, nicht nur jeden Tag lesen, sondern in jede Zelle unseres Körpers einsinken lassen und verinnerlichen. Und in seinem Buch Versöhnung mit dem inneren Kind zeigt uns Thay so viele Wege, wie wir es gut schaffen, sich mit uns selbst zu versöhnen. Uns so anzunehmen, wie wir sind, uns zu lieben. Wir können niemals jemand anderen verstehen und lieben, wenn wir das nicht bei uns können. Und ich erinnere mich an das Wochenendretreat Ende August mit Thay Verbahn in Bayern. Da zeigte er auf dem Flipchart ein großes weißes Blatt Papier, das all unsere heilsamen und positiven Eigenschaften symbolisieren sollte. Und ein kleiner, aber wirklich kleiner schwarzer Fleck war auf diesem weißen Papier. Und er war wirklich verschwindend klein. Und der sollte uns unsere negativen und unheilsamen Eigenschaften zeigen. Wir schauen aber immer zuerst auf diesen kleinen schwarzen Fleck und übersehen dabei wirklich diese vielen guten, heilsamen und positiven Eigenschaften. Die Buddha-Natur ist in jedem von uns. Wir müssen sie nur durch tiefes Schauen, Liebe und Verstehen freilegen. Und meist haben unsere Eltern oder sogar frühere Generationen dieselben belastenden Gefühle in sich getragen und an uns weitervererbt. Und deshalb ist es so wichtig und sinnvoll, als Erwachsene einen heilenden Kontakt zu unserem inneren Kind aufzunehmen, um diese Muster zu durchbrechen. Und es geht nicht darum, diese Gefühle zu unterdrücken, sondern sie dank der vielen Möglichkeiten, die uns Thay aufzeigt, zu transformieren. Und als Kind waren wir sehr verletzlich. Ein hartes Wort oder auch nur ein böser, wütender Blick unserer Mutter oder unseres Vaters konnte uns sehr, sehr wehtun. Und um gut für uns zu sorgen, müssen wir zurückgehen und uns gut um dieses verletzte Kind kümmern. Ich habe deshalb auch Thomas heute gebeten, als geführte Meditation das innere Kind euch vorzustellen. Diese Meditation wurde uns auch von Thay Phaban vorgestellt, anlässlich seines Besuches letztes Jahr im Völkerkundemuseum. Und wir können unserem inneren Kind auch einen Brief schreiben, der voller Liebe, Fürsorge und Verständnis ist. Und wenn wir zu Hause meditieren, haben wir vielleicht ein Foto von uns, das uns so im Alter von 5 Jahren oder kleiner oder auch ein bisschen älter zeigt, das wir vor unser Kissen legen und anschauen. Und dann sind wir noch stärker und mitfühlender mit diesem Kind verbunden. Viele von euch kennen sicher Charlie Chaplin als einen genialen Komiker und Filmemacher, dass er aber auch über eine so tiefe Weisheit verfügte, zeigen folgende Worte, die er an seinem 70. Geburtstag am 16. April 1959 aussprach. Und ich möchte seine Worte und Weisheit gerne deshalb mit euch teilen, weil sie auch für uns Anregung sein kann, sich mit uns zu versöhnen und dass es auch uns besser gelingt, uns selbst zu lieben. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, nicht gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen. Und ich konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen ist. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und vor allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute weiß ich, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. So lebe ich heute jeden Tag und nenne es Bewusstheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam mein Verstand einen wichtigen Partner. Und diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten, denn sogar Steine knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Tja, was macht es uns denn so schwer, sich mit Menschen zu versöhnen, die uns verletzt, die uns oder unseren Lieben Leid zugefügt haben, die uns geschadet haben? Und unser falscher Stolz steht uns da sehr oft im Wege. Und zu verzeihen und sich zu versöhnen, ist oft ein langwieriger Prozess, der aber zu einer großen Freiheit und Herzensweite führt. Und vor allen Dingen fühlen wir uns nicht länger als Opfer. Unsere Lebensqualität wird sich verbessern. Und wenn wir auf den oder diese Menschen zugehen, oft oder meistens sind es ja Menschen, die uns sehr nahe stehen, die uns etwas bedeuten, dann ist es wirklich wahre Größe. Und vor allen Dingen bleiben wir auch nicht mehr in der Vergangenheit verhaftet. Und sehr hilfreich kann bei diesem Prozess die fünfte der Erdberührung sein, die mir bei der Versöhnung mit meinem Bruder sehr geholfen hat. Ich möchte sie auch gerne heute euch einmal wieder in Erinnerung rufen. Und wenn ihr einen Menschen vor euch habt, mit dem ihr euch gerne versöhnen würdet, dann könnt ihr einfach visuell oder einfach mit der Hand die Erde berühren. Die fünfte Erdberührung. In Dankbarkeit und Mitgefühl verbeuge ich mich und versöhne mich mit allen, durch die ich Leid erfuhr. An alle, die mein Leben wirklich beeinträchtigt haben, sowie das Leben derer, die ich liebe. Ich weiß, dass diese Menschen selbst sehr viel Leid erfahren haben und dass ihre Herzen übervoll mit Schmerz, Wut und Hass sind. Ich bete, dass sie verwandelt werden und Lebensfreude erfahren, sodass es sich und anderen nicht weiter Leid zufügen. Ich erkenne ihr Leiden und will keinerlei Gefühle des Hasses und des Zorns mehr gegen sie hegen. Ich möchte nicht, dass sie leiden. Ich leite meine Energie der Liebe und des Verstehens an sie weiter und bitte alle meine Vorfahren, ihnen zu helfen. Ich berühre die Erde. Und ein anderes wunderbares Werkzeug, wie ich es so gerne nenne, das uns Thay an die Hand gibt, ist es, einen Brief, einen Liebesbrief, wie er es nennt, zu schreiben. Wir sollen uns viel Zeit lassen, diesen Brief zu schreiben, ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisungen. Unser Herz sollte erfüllt sein von Verstehen und Liebe für diesen Menschen, dem wir diesen Brief schreiben. Und ich denke, dass wir solch einen Brief nur an Menschen schreiben, die uns sehr viel in unserem Leben bedeuten. Ich möchte eine eigene Erfahrung mit euch schildern. Nach dem Tod meiner Mutter im Jahr 2010 hat mein älterer Bruder anlässlich eines Telefonats mir viele, viele Dinge gesagt, die mich tief und sehr, sehr verletzt haben. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich erstmal meine Wunden geheilt habe. Aber nach einiger Zeit habe ich mir gesagt, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich meine Mutter verloren, jetzt habe ich auch noch meinen Bruder verloren. Wir haben uns immer sehr gut verstanden und es war mein älterer Bruder und ich habe ihn als Kind, ich habe immer aufgeschaut zu ihm, ich habe ihn bewundert, ich habe ihn geliebt. Irgendwann konnte ich einiges verstehen. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat er sich zurückgesetzt gefühlt, weil meine Mutter ihre sämtlichen Vollmachten mir übergeben hat, der jüngeren Schwester und nicht ihm, dem älteren Bruder. Und ich habe angefangen, ihn über alles zu unterrichten, was ich nach Mamis Tod abwickeln musste, gab es viele Dinge abzuwickeln und das immer verbunden mit einem liebevollen Brief an ihn. Es waren sehr viele Briefe, es kam keine Reaktion. Dann habe ich mir gedacht, letztes Jahr am 30. August 2012 ist der 100. Todestag unseres Vaters, der im selben Grab meiner Mutter ist. Wir treffen uns am Grab. Ich habe mich wieder hingesetzt, ihm einen liebevollen Brief geschrieben, ihm den Vorschlag gemacht. Es kam keine Reaktion und er kam auch nicht. Und da wollte ich eigentlich wirklich schon aufgeben. Aber nach einiger Zeit, als ich den Entschluss gefasst habe, wieder mal meinen Geburtstag ein bisschen im größeren Kreis zu feiern, habe ich mich hingesetzt, nochmal einen ganz liebevollen Brief geschrieben und ihn und seine Lebensgefährtin zu meinem Geburtstag eingeladen. Und ihr werdet es nicht glauben. Der Brief war, glaube ich, kaum angekommen, hat mich seine Lebensgefährtin angerufen und mir gesagt, sie haben sich sehr über diese Einladung gefreut. Wir wohnen also in zwei verschiedenen Städten. Und sie kommen. Und so fand letztes Jahr, am 1. Dezember, ein Wiedersehen statt. Und seine vielen innigen, liebevollen Umarmungen während der Zeit, weil sie wohnen dann auch bei uns, die sie bei uns waren, hat mir gezeigt, dass auch sein Herz versöhnt war. Das war eine ganz, ganz wunderschöne Erfahrung, die ich da mal selbst machen dürfte. Also man soll nicht so schnell aufgeben, es hat wirklich 2 Jahre gedauert. Ich habe auch während der letzten 15 Jahre als ehrenamtliche Hospizbegleiterin erfahren dürfen, wie wichtig Versöhnung ist. Und auch wenn es erst wirklich ein paar Tage vor dem Tode sind. Ich begleitete eine sehr, sehr schwer kranke Frau über eine längere Zeit, die zu Hause sein konnte, die sehr liebevoll von ihrem Mann und Pflegekräften versorgt wurde. Und an den Nachmittagen, an denen ich kam, konnte ihr Mann immer ganz unbeschwert weggehen, was erledigen, was einkaufen. Oder er hatte auch einen Garten, das war im Sommer, ging er auch ab und zu mal in seinen Garten. Und eines Nachmittags, als ich da war, wenn man sich ein bisschen länger kennt, dann öffnen sich oft bei den Patienten solche Geschichten. Eines Tages, wie gesagt, erzählte sie mir von ihrer Schwester, die in Südtirol lebt, mit der es vor 20 Jahren einen Konflikt gab. Sie wusste eigentlich gar nicht mehr so genau den Grund. Also sie sagte, es war bestimmt eine Lappalie, aber sie hatte ihre Schwester 20 Jahre nicht gesehen. Aber sie wünschte sich so sehr, ihre Schwester noch einmal zu sehen. Und als ihr Mann dann zurückkam, bat sie ihn, mit ihrer Schwester Kontakt aufzunehmen und ihr zu sagen, dass sie sie so gerne noch einmal sehen möchte. Und ihr Mann rief auch ihre Schwester an und die natürlich von der schweren Krankheit dieser Schwester gar nichts wusste, aber sie sagte spontan ihr Kommen zu. Die Schwester kam am darauffolgenden Samstagmorgen und die beiden hatten einen ganzen Tag zusammen verbringen können. Denn die eine Schwester musste am Abend wieder zurückfahren, denn sie hatte selbst einen kranken Mann zu Hause. Ich kam am darauffolgenden Montag und ihr Mann erzählte mir, sie selbst konnte nicht mehr sprechen, dass die beiden den ganzen Samstag viel zusammen geredet, geweint und gelacht haben und sie haben sich einfach versöhnt. Und an diesem Montag spürte ich, dass ihr das Ende sehr nahe war. Sie war aber so friedlich und ruhig. Und ich glaube, dass ihr einfach diese Versöhnung so gut getan hat. Ich habe mich von ihr verabschiedet und ich ahnte wohl, dass es das letzte Mal ist, dass wir uns gesehen haben. Ich war kaum zu Hause angekommen, rief mich ihr Mann an und sagte, sie ist ganz ruhig und friedlich vor einigen Minuten verstorben. Also wir haben die Möglichkeit, heute damit zu beginnen, wenn wir uns mit jemand versöhnen wollen. In seinem Buch Versöhnung beginnt im Herzen, schreibt Tai, dass jedes Jahr Israelis und Palästinenser nach Plambillisch kommen, um Achtsamkeit zu praktizieren. Und wer den Konflikt kennt und wer kennt ihn nicht, wird wissen, was da für zwei Menschengemeinschaften aufeinandertreffen. Und wenn sie eintreffen, beäugen sie sich erst voller Misstrauen und können kein Mitgefühl füreinander empfinden. Aber durch die Praxis und mit Hilfe der Gemeinschaft gelingt es ihnen, ihr Leid, ihren Zorn, ihr Misstrauen und ihren Hass zu beruhigen. Nach einigen Tagen erkennen sie, dass auch die andere Gruppe leidet. Und das braucht Zeit. Im Plum Village, schreibt Tai, bemühen wir uns, keine Friedensstrategien zu diskutieren. Wir bringen den Frieden zuerst in uns selbst hinein. Und dann erkennen wir, dass die andere Seite auch viel gelitten hat. Es ist uns dann möglich zu erkennen, dass unsere wirklichen Feinde Hass, Furcht, Verzweiflung und vor allem falsche Wahrnehmungen sind. Die Menschen sind nicht unsere Feinde. Und weil wir uns selbst und die anderen nicht verstehen, zerstören wir einander. Wenn wir eingehendes Zuhören und liebevolles Sprechen einsetzen, ist es möglich, sich zu verständigen. Und wenn die Verständigung einmal möglich ist, wird es auch Frieden und Versöhnung geben. Und sollte es jemand unter uns geben, dem es sehr schwer fällt, auf den anderen zuzugehen, um sich mit ihm zu versöhnen. Wir haben heute von so vielen Möglichkeiten erfahren dürfen. Und wir können uns auch mit Menschen versöhnen, die nicht mit uns reden wollen. Das gibt es leider eben auch. Entweder weil sie nicht wollen oder sind vielleicht Menschen, die nicht mehr am Leben sind, die uns aber sehr wichtig waren oder sind. Und wichtig ist aber vor allem, dass wir, unser Herz frei ist von Vorwürfen und Beschuldigungen ihnen gegenüber. Denn, um Thais Buchtitel zu gebrauchen, Versöhnung beginnt im Herzen. Ich füge noch hinzu, in unserem Herzen. Und ich möchte heute noch einmal eine Geschichte mit euch teilen. Ich habe es schon einmal getan, aber es gibt sicher jemanden unter uns, der sie noch nicht kennt. Sie ist für mich die beeindruckendste und wertvollste Geschichte einer Versöhnung. Und als ich sie das erste Mal hörte, dachte ich, das kann nur ein Märchen sein. Aber es ist in der Tat eine wahre Geschichte. Am 5. November 2005 spielte der damals 12-jährige Ahmed Khatib mit Freunden im Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland, als eine israelische Militäreinheit eine Razzia beginnt. Die Soldaten halten das Spielzeuggewehr der Kinder für echt und schießen. Eine Gewehrkugel trifft Ahmeds Kopf. Der Bub wird mit einem Hubschrauber nach Israel transportiert, sein Vater Ismail begleitet ihn. Doch in der Spezialklinik Rambam in Haifa können die Ärzte dem Kind nicht mehr helfen. Und wenige Stunden nach dem Angriff stirbt Ahmed an seinen schweren Verletzungen im Kopf- und Brustbereich. Die Ärzte bitten Ahmeds Vater, auch wenn sie seinen Sohn nicht mehr retten konnten, die Organe seines Sohnes zu spenden und so mehreren Kindern das Leben zu retten. Eine sehr schwere Entscheidung, nicht nur für diesen einfachen Mann. Ich glaube, es dürfte keinem Elternteil leicht fallen, die Organe eines soeben verstorbenen Kindes zu spenden. Und bei Ahmeds Vater war diese Entscheidung umso schwerer, denn die Organe seines Sohnes sollten allesamt Kinder bekommen, die aus Israel stammen. Zur Überraschung der Ärzte verspricht Ahmeds Vater, über den Vorschlag nachzudenken. 12 Stunden habe er Zeit, sagt man ihm im Krankenhaus. Ismail bespricht sich mit seiner Frau Abla und seinem älteren Bruder, holt den Segen des Imam von Jenin ein und bittet auch Zakaria Zubeidi, Chef der militanten Al-Aqsa-Märtyrerbrigade und weltliche Autorität des Flüchtlingslagers in Jenin, um Erlaubnis. Und nachdem alle der Transplantation zugestimmt haben, gibt Ismail Khatib Herz, Lunge, Leber und Nieren seines Sohnes zur Organentnahme frei. Und Kritik aus den Reihen der Nachbarn und Bekannten bleibt allerdings nicht aus. Wie er denn die Organe seines Sohnes dem Feind überlassen könne? Kinder sind nicht meine Feinde. Sie tragen keine Schuld, antwortet Ismail fast stoisch. Und mit dieser Entscheidung hat Ismail gezeigt, dass ihm das Leben israelischer Kinder und Versöhnung wichtiger ist als all der Hass, der in beiden Gesellschaften herrscht. Und die Geschichte von Ahmed und Ismail ging um die ganze Welt, wurde in der Zwischenzeit auch von Markus Vetter aus Deutschland und Leon Geller aus Israel verfilmt. Und Ismail hat zusammen mit Markus Vetter die Familien und die Kinder besucht, die die Organe seines Sohnes bekommen haben. Und Ismail sah in diesen Kindern, in all diesen Kindern, seinen Sohn Ahmed. Und der Film trägt den Titel Das Herz von Jenin. Der Dokumentarfilm hat viele Preise erhalten, so auch den Deutschen Filmpreis oder auch den Cinema for Peace Award. Auch Ismail, der Vater, wurde viel ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er den Hessischen Friedenspreis mit der Begründung: Ismail Khatib leistet Widerstand gegen die Besatzung durch vorbildliche Menschlichkeit und Bekämpfung von Hass. Inzwischen hat Ismail Khatib seinen Beruf als Automechaniker aufgegeben und kümmert sich hauptberuflich um die Kinder und Jugendlichen in Jenin und will diesen Versöhnung und den Frieden näher bringen. Unterstützung erhält er dabei von verschiedenen Seiten. So hat eine italienische Stadt, deren Bürger fasziniert von Ismail und seinem Wunsch nach Versöhnung, Frieden und Leben waren, ein Haus finanziert, in dem die Kinder betreut werden können und nicht mehr auf der Straße spielen müssen, wie sein Sohn Ahmed. Der Germanist und Philosoph Dr. Karl-Peter Fröhlich hat gesagt: Jede Aussöhnung ist eine Tat des Friedens, die unseren Planeten Erde wiederum ein Stückchen wohnlicher macht. Und beenden möchte ich meinen Vortrag mit ein paar Momenten des Dankens dafür, dass wir die kostbare Gelegenheit hier haben, über diese Dinge zu sprechen, zu spüren, zu diskutieren, zu reflektieren. Möge sie zum Wohle aller Wesen dienen, sodass alle Wesen frei sein mögen von Leid und den Ursachen von Leiden.